Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
In den letzten Monaten haben wir in den Medien Bilder gesehen, die an eine längst untergegangene Ära erinnern. An eine Zeit, als wichtige Männer den Zug nahmen. Zuletzt Scholz, Draghi und Macron vor knapp 2 Wochen im Abteil in Richtung Kiew. Und im März waren ja schon mal die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien im Zug in die Ukraine unterwegs. Nach Jahrzehnten der Tagesschaubilder von Regierungsfliegern bekam die vermeintlich altmodische Eisenbahn plötzlich wieder Bedeutung. Als sicheres Transportmittel und Bühne der Weltpolitik. Damit knüpft es an eine Tradition an, die uns jetzt Frank Zwinscher in dieser Eisenbahnausgabe der Echtzeit nochmal ins Gedächtnis ruft. Er ist Kurator für Landverkehr beim Deutschen Technikmuseum in Berlin. Guten Tag, Herr Zwinscher.
Guten Tag, Frau Balthasar.
Herr Zwinscher, welche Szenen kommen Ihnen denn als erstes in den Sinn, wenn Sie an Weltpolitik im Zug denken? Gibt es da ikonische Bilder?
Ja, die gibt es. Und da die große Zeit der Regierungs- und Sonderzüge ja wirklich schon einiges zurückliegt, muss man da ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. Mir fällt natürlich sofort so was für mich Idealtypisches ein. Und das ist der Regierungszug, der Hofzug des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., der damit fast 30 Jahre lang bis zu seiner Abdankung 1918 gefahren ist. Das ist so ein typisches Ensemble, natürlich vom Hofzug mit den Salonwagen selber, aber auf diesem sehr stark protokollarisch durchgeformten Ablauf. Es gab eigene Kaiserbahnhöfe. Es gab sogar im Salonwagen Salonfahrpläne, mit denen der Kaiser informiert wurde, weil er huldvoll an den Bahnhöfen aus dem Fenster zu begrüßen hatte. Das Ensemble ist typisch und es ist natürlich die Intensität der Nutzung. Der letzte deutsche Kaiser ist sehr gerne gereist. Der wurde Reisekaiser genannt, war in manchen Jahren mehr als 200 Tage mit dem Zug unterwegs. Das trieb es so weit, dass seine Untertanen aus der Kaiserhymne Heil dir im Siegerkranz letztlich Heil dir im Sonderzug umdichteten. Ja, das zweite Bild, was mir zur Weltpolitik im Zug einfällt, ist tatsächlich ein Wagen. Ein Wagen, der in den beiden Weltkriegen sehr wichtig war, nämlich der Wagen, der im Wald von Compiègne 1918 eingesetzt wurde, um den Waffenstillstand am Ende des Ersten Weltkriegs zu unterzeichnen. Und nach dem Frankreich-Feldzug knapp 20 Jahre später, im Zweiten Weltkrieg, holte NS-Deutschland diesen Wagen aus dem örtlichen Museum heraus. Sie brachen ihn förmlich heraus, um ihrerseits die Franzosen die Kapitulation gegenüber den Deutschen dann zu unterzeichnen lassen und damit natürlich gewissermaßen auch Revanche anhand dieses Symboles zu nehmen. Ich finde den Wagen besonders interessant, weil es eben kein Regierungszug ist. Es ist also ein klassischer Luxus-Salonwagen. Der wird hier aber plötzlich, der Salon wird sozusagen zum Besprechungsraum. Man kann sich vorstellen, wie daraus ein Kartentisch wird. Und das sind Bilder, die wir plötzlich irgendwie auch im Ukraine-Kontext wiedersehen.
Und dann war es ja so, dass es in der Bundesrepublik auch noch Regierungszüge gegeben hat, oder?
Ja, es gab auch noch Regierungszüge, die wurden auch mehrfach noch eingesetzt, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR gab es das. Und man merkt, dass da eigentlich in der Nachkriegszeit die große Zeit der Regierungszüge vorbei ist. Ich will ein Beispiel mal geben, auch wenn die Bilder relativ mächtig waren, aber den Regierungszug, mit dem Konrad Adenauer 1955 bei seinen Verhandlungen in Moskau nutzte, also die Adenauer-Regierung, mit dem ist Konrad Adenauer und seine Regierung nicht nach Moskau gefahren. Der Zug wurde vorher überführt, hatte auch mit diplomatischen Dingen zu tun, man durfte als westdeutsche Diplomaten noch nicht durch die nicht anerkannte DDR fahren. Und man wollte in Moskau schlicht und ergreifend ein abhörsicheres Zimmer haben. Die Regierung Adenauer ist mit dem Flugzeug hingeflogen und hat dort dann den Regierungszug sozusagen als Unterkunft und Verhandlungsort genutzt. Aber die Reise passierte eigentlich schon mit dem Flugzeug.
Sie haben das ja vorhin schon so schön beschrieben, was das für Züge gewesen sind, auch absolute Luxuszüge. Was war das für ein Zug, mit dem Scholz, Macron und Draghi unterwegs waren? War der auch so gut ausgestattet?
Ja, interessanterweise, ich habe das nochmal nachgeschaut, das sind auch Salonwagen. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, ob das wirklich eine Regierungszuggarnitur ist. Das gibt es heute nicht mehr sonderlich viel, aber es sind definitiv eigene Salonwagen. Und deswegen, man sieht auch da wieder die Männer, die am Tisch zusammensitzen. Also das sind Bilder, die wir durchaus aus einem Jahrhundert zuvor kennen.
Sagen Sie mir nochmal kurz, was ein Salonwagen ist. Das ist ja auch ein Wort, das hört sich an wie aus dem letzten Jahrhundert. Was ist das genau?
Es gibt es auch heute noch. Naja, Sie können sich das genauso vorstellen, wie es heißt. Es ist ein Wagen mit einem großen Innenraum, der einen Salon bildet. Das heißt, sie haben häufig so etwas wie ein großes Fauteuil, Sessel, mehrere davon, möglicherweise ein Kanapee und häufig einen Tisch darin, manchmal noch ein Spiegel an der Wand, Intarsien. Das wäre so das, was Sie zum Beispiel im Hofzug des deutschen Kaisers heute noch bei uns im Museum sehen können.
Gibt es denn heute auch noch Regierungen, die eigene Sonderzüge unterhalten?
Es gibt es noch, aber sehr wenig. Und es ist vielleicht auch interessant, wenn man darauf schaut, wer ist das? Also der berühmteste heute noch erhaltene und auch einer der ältesten der Welt, nicht für die gleiche Garnitur, aber der Name ist noch der gleiche. Das ist der Royal Train, der Queen oder des britischen Königshauses. Der wird auch noch fleißig genutzt oder er wird zumindest noch genutzt. Das heißt, hier haben wir einen Zug eines Staatsoberhauptes, aber eben nicht der Regierung. Ähnlich sieht es zum Beispiel in Japan aus. Da gibt es auch einen Luxustriebwagen, in den ein Wagen für den Kaiser, ein kaiserlicher, allein kaiserlicher Wagen eingestellt werden kann. Ansonsten gibt es tatsächlich auch noch Regierungszüge. Traditionell reist die Herrscherfamilie oder die Regimefamilie Nordkoreas mit dem Zug auch in den 80er Jahren quer durch die Welt gereist, bis nach Ostdeutschland, bis nach in die DDR sind sie gereist. Das wurde auch jüngst noch von Kim Jong-un berichtet, dass er also mit diesem nordkoreanischen Regierungszug reist. Aserbaidschan hat jüngst noch bei einem großen europäischen Hersteller einen Regierungszug bestellt. Libyen unter Gaddafi hatte einen Regierungszug, der ist mittlerweile natürlich außer Dienst. Da merkt man, bei den westeuropäischen Regierungen gibt es diese Garnitur nicht mehr. Ich kann nur deuten, warum das so sein könnte. Vielleicht hat es was mit Repräsentation zu tun. Das könnte sein.
Kommen wir nochmal auf die Scholz-Macron- und Draghi-Reise zurück. Allein die Zeit, die die drei da in dieser großen räumlichen Nähe zusammen verbracht haben, da stellt sich ja die Frage, ob da vielleicht auch eine andere Form von Politik entstehen kann.
Also ich habe, als ich die Bilder gesehen habe, an meine eigenen Erfahrungen des Reisens in Osteuropa mit der Eisenbahn gedacht und würde sagen, ja, da entsteht auf jeden Fall eine andere Form von Nähe und Gemeinschaft in diesen Zügen, weil in Osteuropa, dadurch, dass die Distanzen häufig größer sind, vor allem im russischen Raum, aber durchaus auch in den übrigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion, da reist man lange Zeit und da sitzt man dann zusammen eben in seinen Sechserabteilen und tauscht sich aus, trinkt Tee und spätestens nach 10 Minuten kursieren die ersten Familienbilder auf Handy. Also ich würde sagen, da ist eine andere Form von Nähe, aber wie weit das auf die Politikerreisen zutrifft, ich kann nur spekulieren, das ist eine schöne Vorstellung eigentlich.
Im Ukraine-Krieg ist es ja auch so, dass wir ständig Bilder von Zügen sehen, also als letztes sicheres Verkehrsmittel für Politiker, aber auch für Flüchtlinge. Bekommt der Schienenverkehr dadurch vielleicht auch nochmal eine grundsätzlich andere Bedeutung in unserer Wahrnehmung?
Ich würde es so ein bisschen so sehen, dass das in dem Bedeutungswandel des Schienenverkehrs gerade allgemein steht. Das heißt, der Schienenverkehr bekommt eine andere Bedeutung und der Ukraine-Krieg ist wieder einer der Marker, an denen man das sieht. Also Sie haben die Beispiele eigentlich schon angetippt. Das eine Thema ist natürlich die Flucht. Anders als wir das bei Flüchtlingsbewegung zum Beispiel 2015 folgende kannten, haben wir die Flüchtlingsbewegung, die allesamt über ein sehr dichtes, vorhandenes Schienennetz laufen können. Das heißt, dass die Flüchtenden in unter einem Tag in Berlin oder sogar weiter in Deutschland sein können. Flucht ist ein wichtiges Thema. Wir sehen das Thema Nachschub per Bahn auf allen Ebenen, Hilfsgüter, aber natürlich auch das Thema Waffen. Schwere Waffen werden mit der Bahn geliefert, auch ein sehr, sehr altes Thema, aber das kommt hier mit Wucht zurück. Und wir sehen natürlich grundsätzlich das Thema Güterverkehr. Wir steuern gerade darauf hin, dass massiv Getreideexporte, die eben nicht über die Häfen des Schwarzen Meeres laufen können, über die Bahn laufen werden. Das sind natürlich irgendwo auch alles Themen, die grundsätzlich daran stehen, dass wir sehen, unsere Schienennetze werden sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr wieder wichtiger.
Sagt Frank Zwinschei, er ist Kurator für Landverkehr beim Deutschen Technikmuseum in Berlin. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Balthasar.